Nach einer hoffentlich guten und erholsamen Pause begrüße ich euch zurück zum Teil 2 des Themas Warum musste Jesus sterben? Beim Versuch, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hat es sich stets hilfreich erwiesen, sich bei der Deutung des Todes Jesu auch auf die Heiligen Schriften zu beziehen, anstatt ihn einfach philosophisch zu erklären oder aus der Vernunft abzuleiten oder aber aus den politischen Umständen jener Zeit erklären zu wollen. So verweist schon der auferstandene Christus selbst auf die Schriften des Alten Testaments, um den nach der Auferstehung gleichermaßen hoffnungs- wie verständnislosen Jüngern zu erklären, dass sein Tod am Kreuz gerade nicht das Ende eines gescheiterten Versuchs der Befreiung Israels darstellt, sondern dem großen Plan Gottes folgt, der allerdings nicht, wie von den Jüngern erwartet, in der Wiederherstellung der israelischen Autonomie besteht, sondern weit darüber hinausgeht und ein ganz anderes Ziel verfolgt. Wir lesen davon in Lukas 24, die Verse 25 bis 27. Jesus ist dort unterwegs mit den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Er ist auferstanden, aber sie erkennen ihn noch nicht. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und so geht er auch in gleicher Weise später mit den anderen Jüngern vor. Dort heißt es, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Ebenfalls in Lukas 24, Vers 45 und 46. Gerade diese heiligen Schriften des Judentums, also unser Altes Testament, sind es deshalb auch, die den neutestamentlichen Verfassern und den Generationen nach ihnen gleichzeitig Erkenntnisquelle und Korrekturmaßstab für das eigene Nachdenken über und das Verstehen des Todes Jesu sind. Das Alte Testament erklärt das Neue Testament. Das Neue Testament erfüllt und vervollständigt das Alte Testament. Aber das Neue geht über das Alte hinaus und es offenbart Geheimnisse, die im Alten Testament noch verborgen waren oder nur angedeutet wurden, wie etwa die Auferstehung aus den Toten, nach dem Grundsatz der fortschreitenden Offenbarung. Diese alttestamentlichen Schriften zu berücksichtigen, bedeutet aber nicht nur ihren Wortlaut zu untersuchen, sondern auch die Bedeutung, die den Worten zur Zeit ihrer Abfassung beigelegt wurden. Denn ganz anders als bei Anselm von Canterbury meint Sühne im Alten Testament, das heißt nach hebräischem Verständnis, gerade nicht eine Ausgleichszahlung zum Aufwiegen der Schuld, sondern vielmehr den Vorgang selbst, durch den eine beschädigte oder zerstörte Beziehung wiederhergestellt wird. Ähnlich verhält es sich mit der Verwendung des griechischen Begriffs katalage, also wiederum Versöhnung, im griechischen Neuen Testament, der aus den beiden Teilen kata, das heißt völlig, und alasso, das heißt verändern, zusammengesetzt ist. Katalage heißt also völlige Veränderung, und zwar völlige Veränderung einer Beziehung. Das Alte Testament liefert uns in 3. Mose 16 eine eindrückliche Illustration, die uns hilft, das besser zu verstehen. Und diese Illustration ist gleichzeitig eine Vorausschau auf das Versöhnungsgeschehen auf Golgatha. Nachdem Gott die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hatte, schloss er mit ihnen in der Wüste einen Bund, der Israel zu Gottes Volk und Jahwe zum Gott Israels machte. Die zentrale Bibelstelle hierfür steht in 3. Mose 26, 12. Dort spricht Gott zu seinem Volk, und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. 3. Mose 26, 12. Die sogenannte Zugehörigkeitsformel. Allerdings war dieser Bund zwischen Gott und seinem Volk an Bedingungen geknüpft. Wurden diese Bedingungen nicht eingehalten, wurde der Übertreter bestraft, In letzter Konsequenz hätte dies aber das Ende des Volkes Israel bedeutet, weil kein Mensch sich ausnahmslos so verhält, wie Gott es möchte. Das finden wir in Römer 3,23 und Apostelgeschichte 15, Vers 10, sowohl durch Paulus als auch durch Petrus bestätigt. Und weil das so ist, schenkte Gott den Israeliten einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, hebräisch am Yom Kippur, also am Tag der Bedeckung, an diesem großen Versöhnungstag die Möglichkeit, ihre fahrlässig begangenen Sünden und die damit verbundene Schuld loszuwerden. Und tatsächlich, anders als bei der Versöhnung auf Golgatha, war Vergebung bis dahin tatsächlich auf das Volk Israel und nur auf fahrlässig begangene Sünden, nicht aber auf vorsätzliche, beschränkt. Gerade die Regeln und Ereignisse dieses Yom Kippur, des großen Versöhnungstages, erklären sehr anschaulich die Bedeutung, aber auch die Notwendigkeit des Sterbens Jesu. Und sie weisen auf das eigentliche Ziel und dessen Sinn hin. Deshalb verweisen sowohl Paulus in Römer 3,23 folgende, als auch der Hebräerbrief in einem größeren Abschnitt ab Kapitel 9 in ihrer Darstellung und Erklärung des Evangeliums auf diesen Tag. Was geschah an diesem großen Versöhnungstag, der jährlich gefeiert wurde? Bevor man sich mit den einzelnen Elementen des Versöhnungsrituals beschäftigt, sollte man sich verdeutlichen, dass sich der Ritus grundlegend von den Opferpraktiken der heidnischen Völker um das Volk Israel herum unterschied. Er war keine menschliche Idee, sondern von Gott selbst angeordnet oder, besser könnte man sogar sagen, von Gott selbst ermöglicht. Nicht der Mensch ist es, der seinem Gott aus dem Bestand seines Vermögens ein Opfer bringt, um ihn versöhnlich zu stimmen, seinen Zorn zu besänftigen und ihn zu einem gnädigen Umgang mit sich zu bewegen. Vielmehr ist es Gott selbst, der seinem Volk Israel aus Liebe zu ihm die Möglichkeit schenkt, seine Schuld loszuwerden. Wenn auch nur für fahrlässig begangene Sünden und auf Israel beschränkt. Die Initiative zur Einrichtung des Opferdienstes geht in 3. Mose nicht von Israel, sondern von Gott selbst aus. In 3. Mose 17, 11 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf dem Altar gegeben. Ich selbst. Nicht der Mensch wirkt auf die Gottheit ein, um sie gnädig zu stimmen, sondern Gott gewährt Sühne, sodass sein Volk wieder in Gemeinschaft mit ihm leben darf. Das bedeutet aber nichts anderes als das, dass anders als bei anderen Völkern das Wohlwollen Gottes seinem Volk gegenüber nicht das Ziel des Opfers darstellt, sondern dessen Ursache. Wie schon im Garten Eden geht die Initiative zur Versöhnung von Gott selbst aus. Nicht aber nur die Initiative, sondern Gott selbst bewirkt, unabhängig vom Menschen und ohne dessen Zutun, die vollständige Versöhnung. Das finden wir in Hebräer 10, Vers 14. Ganz wichtig also, der Tod Jesu ist keinesfalls der Grund dafür, dass Gott den Menschen liebt, sondern umgekehrt. Weil Gott den Menschen von Anfang an geliebt und niemals aufgehört hat, ihn zu lieben, hat er sich selbst in den Tod gegeben, um durch den Tod hindurch dem Menschen neues Leben zu schenken. Römer 5, Vers 8 und Johannes 3, Vers 16. Der große Versöhnungstag gliedert sich in verschiedene Teile. Am Beginn lesen wir von der Versöhnung des Hohepriesters selbst. Der Hohepriester hatte die Aufgabe, die Versöhnung des Volkes vorzunehmen. Da aber kein Sünder das Allerheiligste betreten kann, ohne in der Gegenwart Gottes zu sterben, muss der Hohepriester, der ja selbst Sünder ist, zuerst Versöhnung oder Sühne für sich bewirken. Erst danach konnte er Versöhnung und Sühne für das Volk bewirken. Dazu musste er zunächst für sich selbst einen Stier darbringen, das heißt ihn töten. Ich werde auch wenn es uns im Deutschen schwerfällt, in der Folge versuchen, den Begriff Opfern zu vermeiden. Weil gerade durch die Verwendung des Begriffes Opfer eine Assoziation zu den heidnischen Opfern hergestellt wird. Der hohe Priester legt also seine Hände auf den Kopf des Stieres und überträgt sich symbolisch auf diesen. Anschließend schlachtet er den Stier, verbrennt das Fleisch außerhalb des Lagers und sprengt dessen Blut auf den Sühnedeckel, das heißt den Deckel der Bundeslade, in der sich die Gebotstafeln befinden. Also im Allerheiligsten, an dem Ort, an dem Gott seinem Volk erscheint. Danach nimmt er zwei Ziegenböcke zur Versöhnung des Volkes, deren Rolle per Los entschieden wird. Auf den einen Bock, und in 3. Mose 16 heißt es für Azazel, es lässt sich heute auch immer noch leider nur vermuten, was damit gemeint ist, eine gesicherte Erkenntnis haben wir darüber nicht. Also auf den einen Bock für Azazel werden per Handauflegung und Bekenntnis die Sünden des Volkes symbolisch übertragen. Danach wird der sogenannte Sündenbock, diesen Begriff hat Luther eingeführt, wird dieser Sündenbock in die unbewohnte Wüste hinausgetrieben, wo er stirbt. Auf den Bock für das Heiligtum legt der Hohepriester seine Hände auf, jedoch ohne Sündenbekenntnis. Und damit identifiziert er sich selbst als Repräsentant des Volkes und damit das Volk selbst mit diesem Bock. Anschließend wird der Bock geschlachtet, sein Blut wird in einer Schale aufgefangen und dann vom Hohepriester auf den Sühnedeckel im Allerheiligsten gesprengt, so wie zuvor das Blut des Stieres. Das wesentliche Element des Versöhnungsritus, in dem sich die jüdischen Opfer ganz grundsätzlich von heidnischen Opfern unterscheiden, das wesentliche Element ist die Handauflegung und die damit verbundene Identifikation des Sünders mit dem Opfertier. Wer nach jüdischem Verständnis einem anderen die Hände auflegt, der macht sich mit ihm eins. Das ist der Grund, warum Paulus in 1. Timotheus 5,22 seinem Schüler rät, die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden. Diese Handauflegung auf den Stier für den Hohepriester und auf die beiden Böcke für das Volk bewirken tatsächlich eine Stellvertretung im Vollsinn. Das Opfer stirbt nicht allein anstelle des Sünders und für den Sünder, sondern mit und im Opfertier stirbt der Sünder selbst. Noch einmal, das Opfer stirbt nicht allein anstelle des Sünders und für den Sünder, sondern mit und im Opfertier stirbt der Sünder selbst. Der Tod des Tieres wird zu seinem eigenen Tod. Dieser Identifikation durch Handauflegung kommt im ganzen Darbringungsgeschehen in 3. Mose 16 zentrale Bedeutung zu. Denn nur durch die sogenannte Übertragung und die Stellvertretung ist der Sünder davon entbunden, selbst seine Sünde zum Richtplatz hinaufzutragen. Ohne diese Übertragung, ohne diese Handauflegung, würde der ganze Ritus ins Leere laufen. Betrachten wir den Bock für Azazel. Auf den ersten Bock werden per Handauflegung und Bekenntnis symbolisch die Sünden des Volkes während des vergangenen Jahres übertragen. Mit diesen Sünden auf dem Rücken verlässt der Bock die Gemeinschaft, wird aus dem Lager getrieben, um in der Einsamkeit der Wüste zu sterben. Der Bock trägt die Sünden aus dem Lager heraus, er schafft sie förmlich aus der Welt. Das geht aber nur, wenn er sich den Folgen der Sünde aussetzt. Das aber heißt, dass er sich in den Tod gibt. Denn in Römer 6,23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge der Sünde ist der Tod. Die Wüste, der Hunger oder die wilden Tiere vollstrecken das Urteil über die Sünde. Diese tödliche Konsequenz der Sündenübernahme macht deutlich, dass Sünde kein Kavaliersdelikt und keine zu vernachlässigende Größe ist. Auch wenn der Begriff Sünde immer mehr aus unserem Wortschatz verschwindet oder allenfalls noch in sinnentfremdeter Form verwendet wird. Wir kennen das als Verkehrssünder, als kleine Sünden für den Genuss von Süßigkeiten oder auch ein Faschingsschlager. Wir sind alle kleine Sünderlein. Nein, Sünde ist eine furchtbare, eine Leben und Liebe zerstörende Kraft und Wirklichkeit. Und als solche steht sie der Versöhnung im Weg und muss deshalb verurteilt und gerichtet werden. In Jesaja 59,2 heißt es, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Dementsprechend heißt Versöhnung auch nicht, die Trennung zu ignorieren, sondern das Trennende zu überwinden. Deshalb ändert Gott im Lauf der Geschichte seine Meinung zur Sünde auch nicht. Das heißt, zur Trennung des Menschen als Folge seines Fehlverhaltens. Er bleibt von Anfang bis Ende bei seinem Nein zur Trennung und hält an der Verurteilung der Sünde zugunsten des Menschen fest. Kehren wir zurück zu diesem Bock. Am Todesurteil über den Bock für Azazel lässt sich erkennen, dass Versöhnung nicht dadurch geschieht, dass Gott einfach über die Sünde hinwegsieht. Über die Sünde hinwegzusehen hieße, den Sünder in seinem Elend zu belassen und auf Versöhnung zu verzichten. Wenn Paulus darauf hinweist, dass Gottes Zorn über die Sünde nach wie vor ungebrochen ist, in Römer 1,18 und 2,5, dann meint es aber gerade nicht einen mit Rachegefühlen verbundenen Wutausbruch Gottes, sondern das entschiedene Nein Gottes gegen die Sünde. Sein Zorn, das heißt sein Nein, richtet sich gerade nicht gegen den Sünder, sondern gezielt und nicht etwa unkontrolliert gegen das, was das Leben und die Beziehungen stört oder gar zerstört. Gerade weil Gott den Sünder liebt und ihn nicht aufgibt, muss sein Nein zur Sünde und zur Trennung bestehen bleiben. Der mehrfache Verweis im Neuen Testament macht deutlich, dass Christus selbst es ist, auf den der Bock für Azazel oder eben der Sündenbock hinweist. Schon am Beginn seines Wirkens bezeugt Johannes der Täufer Jesus als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1,29. Jener Gottesknecht, den Jesaja ankündigt und von dem er geweissagt hat, ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesaja 53, Vers 11. Und auch in der Offenbarung erscheint Christus als Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Kapitel 5, Vers 6 und 12, Kapitel 13, Vers 8. Dabei mag man zunächst an das Passahlamm erinnert werden, aus 2. Mose 12. Aber Hebräer 13, Vers 1 und 2 machen deutlich, dass dabei unmittelbar auch an den Sündenbock und dessen Rolle am großen Versöhnungstag zu denken ist. Beides, das Blut des Passahlammes und der Tod des Sündenbocks, verweisen auf den, der, und ich zitiere, unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. 1. Petrus 2,24. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. 1. Petrus 3,18. Letztlich geht es also nicht darum, dass Gott ein Menschenopfer verlangt, um sein Rachebedürfnis zu befriedigen. Es geht noch nicht einmal darum, einen Schadensausgleich herzustellen oder die Schuld durch eine Gegenleistung aufzuwiegen, wie Anselm es behauptet und wie viele es auch heute noch glauben. Vielmehr setzt sich Christus an unserer Stelle den Folgen der Sünde, nämlich der physischen Vernichtung, aus. In der Passion Jesu hat Gott sich an den Ort begeben, an dem sich das Gericht über die Sünde vollzieht, heißt es in der Denkschrift der EKD. Er nimmt das göttliche Gericht über die Sünde stellvertretend für den Verursacher auf sich, damit der Sünder lebe. Was geschieht aber nun mit dem zweiten Bock, der Bock für das Heiligtum? Weil die alttestamentlichen Texte Licht ins Dunkel um die Bedeutung des Kreuzes Todes Jesu bringen, ist man bei deren Lektüre versucht, diesen Tod ausschließlich vom Themenkomplex Schuld und Strafe her zu verstehen. Und natürlich, am ersten Bock haben wir gesehen, der erste Bock steht für die Verurteilung der Sünde. So wichtig der Aspekt der verursachenden Sünde, gerade auch im Hinblick auf Jesaja 53 ist, so ergänzungsbedürftig ist er gleichzeitig. Denn wer bei diesem vierten Gottesknechtslied in Jesaja stehen bleibt, der kommt tatsächlich über Karfreitag nicht hinaus. Durch Karfreitag allein ist aber für den Sünder noch nichts gewonnen, weil die Verurteilung der Sünde noch kein neues Leben bewirkt, sondern allenfalls den Tod. Wenn das Ziel aber nicht der Tod des Sünders, also nicht die Genugtuung oder mit Anselm gesprochen die Satisfaktion, sondern die Versöhnung mit Gott ist, dann darf das Versöhnungsgeschehen an dieser Stelle nicht enden. Genau aus diesem Grund bleibt es nicht bei dem einen Opfertier. Der zweite Bock, auf den nun nicht die Sünden übertragen werden, sondern auf den der Sünder selbst sich wiederum durch Handauflegung überträgt, wird nämlich nicht zum Sterben in die Wüste geschickt, sondern geschlachtet. Sein Blut, das er als Träger des Lebens verstanden und damit selbst zum Sinnbild für das Leben wird, wird durch den Tod freigesetzt, aufgefangen und im Allerheiligsten auf den Versöhnungsdeckel über der Bundeslade gesprengt. Das heißt, an jenen Ort, an dem Gott und Mensch sich begegnen. Und so geschieht, was eigentlich nicht geschehen kann. Der Mensch kehrt durch seinen eigenen Tod hindurch mit seinem Leben dorthin zurück, wo Gott ist. 3. Mose 17, Vers 11. Das erinnert an den jüngeren Sohn im Gleichnis von den verlorenen Söhnen in Lukas 15, der zum Hof des Vaters zurückkehrt. Gott versöhnt den Menschen mit sich, indem er, ohne sein Nein zur Sünde aufzugeben, ihn in die Gemeinschaft mit sich hineinnimmt. Auch hier sind die Aussagen des Neuen Testamentes eindeutig. Christus ist der, der anstelle des Menschen den Tod erleidet und über den Tod in die Gegenwart Gottes kommt. Und hier geht das Neue Testament in seiner Deutung sehr weit. Dort werden insbesondere die Gegenstände und Handlungen in der Stiftshütte beim Versöhnungstag in verschiedener und sich ergänzender Weise auf Christus gedeutet. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde, man beachte die Einzahl, die Sünde der Welt trägt. Der Sühnedeckel im Allerheiligsten, also der Ort, an dem Gott und Mensch wieder zusammenfinden. Der Hohepriester im Allerheiligsten, der den Sünder über das Blut in die Gegenwart Gottes bringt. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten, also die Tür, in Anführungszeichen, zu Gott. Ihn hat Gott hingestellt, heißt es in Römer 3,25, als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und Jesus Christus ist es, der als Hohepriester, nach Hebräer 9, Vers 12, ich zitiere, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen ist und uns eine ewige Erlösung erworben hat. Der zweite Bock deutet also anders als der erste nicht auf die Verurteilung der Sünde hin, sondern ergänzt diese um einen wichtigen zweiten Aspekt, die Rückkehr in die Gegenwart Gottes. Damit eine solche Rückkehr möglich ist, muss der Tod aber durch Auferstehung oder Auferweckung überwunden werden. Die beiden Begriffe Auferstehung und Auferweckung meinen denselben Vorgang, beschreiben ihn aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist Christus, der von den Toten aufersteht, es ist der Vater, der ihn auferweckt. Schon von Ostern an wird der Tod Jesu deshalb immer in den direkten Zusammenhang mit seiner Auferweckung gestellt. Dieser Bezug wird noch am leeren Grab durch den Engel in Erinnerung an Jesu eigene Vorhersage hergestellt, Lukas 24, Vers 7, und danach auch von den neutestamentlichen Zeugen immer wieder betont, in Römer 6 und 8 und 14, in 1. Korinther 15, vor allem aber in 2. Korinther 5, Vers 15 und noch weiteren Stellen. Das macht deutlich, dass der eigentliche Sinn des Todes Jesu in vollem Umfang nur dort erfasst werden kann, wo eine nachösterliche Position eingenommen wird. Was Jesaja und den anderen alttestamentlichen Propheten natürlich nicht möglich war. Und deshalb gehen auch die Erklärungsversuche in den regelmäßig zu Ostern ausgestrahlten TV-Sendungen am eigentlichen Kern vorbei, weil dort versucht wird, diesen Skandal der Kreuzigung Jesu ohne Bezug zur Auferstehung zu erklären. Und deswegen reichen diese Erklärungen über politische, also Pilatus, beziehungsweise religiös-nationalistische, die Pharisäer und Sadduzäer, Motive nicht hinaus. Sie erfassen das Eigentliche und Wesentliche nicht, wenngleich natürlich das Politische und religiös-nationalistische eine Rolle gespielt haben mag. Am prägnantesten und am kürzesten fasst Paulus den Zusammenhang in Worte. Christus ist, so schreibt er in Römer 4, 25, unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Das Kreuz, das heißt der Tod Jesu, bekommt erst von der Auferstehung her und sein Tod erst von dessen Überwindung her seinen eigentlichen Sinn. Ein Gedanke, den Paulus in konsequenter Weise sogar bis auf die Spitze treibt. Er schreibt an die Korinther im ersten Brief in Kapitel 15, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, und man muss sich denken, wäre, so ist also unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos, aber auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig und so seid ihr noch in euren Sünden. Worin besteht nun das Geheimnis, das Wesen der Versöhnung? Es findet sich wieder in den beiden Worten in ihm. In ihm. In ihm, in Christus, wurde Gott Mensch. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. In Christus wurde Gott Mensch und hat seine Hand auf die Welt gelegt, sich ganz mit uns identifiziert und eins gemacht. Philipper 2, 7 und 8. Und die ganze, und man mag hier ein Ausrufezeichen denken, die ganze Welt mit sich versöhnt. So schreibt das Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Man kann auch übersetzen, für die Sünden der ganzen Welt. Er hat die Welt mit sich versöhnt, indem er die Folgen der Sünde getragen und den Tod dadurch von innen her überwunden hat. So wie der Hohepriester durch seine Handauflegung sich bzw. das Volk und dessen Sünden auf das Opfertier überträgt, so hat Jesus Christus von sich aus sich mit dem Menschen so eins gemacht, dass dessen Sünden wie auch sein von Gott entfremdetes Wesen auf ihn übertragen wurden. Dabei ist Gott der Handelnde, nicht der Mensch. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Christus hat die Sühne vollzogen. Er hat den Menschen mit Gott versöhnt, indem er sich mit ihm eins gemacht und identifiziert hat. Und weil diese Stellen so wichtig sind, möchte ich sie an dieser Stelle nennen. Römer 1, Vers 16 und 3, Vers 30. Galater 3, Vers 28. 1. Johannes 2, Vers 2. Wenn es in 2. Korinther 5, Vers 19 und in Kolosser 1, Vers 20 heißt, er hat versöhnt, dann ist zu beachten, dass im griechischen Grundtext hier ein Partizip aorist steht. Das heißt, gemeint ist eine in der Vergangenheit liegende, einmalige, punktuelle Handlung. Daran werden wir auch erinnert, wenn wir einige Verse weiterlesen, in 2. Korinther 5, Vers 20, wo es heißt, lasst euch versöhnen. Hier steht es im Imperativ aorist passiv, fordert also zu einer einmaligen abgeschlossenen Handlung bzw. Bejahung auf. Er hat uns versöhnt, das heißt, die einmalige punktuelle Handlung ist erfolgt und abgeschlossen. In genau dieser Identifikation Christi mit uns liegt das Geheimnis der Versöhnung. Denn in ihm, das heißt durch die Identifikation Christi mit uns, geschah alles, was Christus geschah, uns. Und zwar in Tod und Auferstehung, ohne dass wir den Tod selbst durchleben müssen. Christus ist nicht nur für uns gestorben, obwohl auch das stimmt, sondern wir sind durch die Identifikation, das heißt die Angliederung an ihn, mit ihm gestorben. Dadurch, dass er wurde, was wir sind, nämlich Sünder, ist unser Geschick zu seinem geworden und seines zu unserem. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Da wir aber mit ihm gekreuzigt und gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Römer 6, Vers 8 bis 11. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wäre es irgendein Mensch gewesen, der dort sein Leben für andere Menschen gab, dann hätte das keinerlei rettende Auswirkung auf andere Menschen gehabt und keine Erlösung gebracht. Jeder Mensch wäre von den Folgen unserer Sünde rettungslos zerstört worden, weil das Urteil über die Sünde ihn zu Recht getroffen hätte. Christus aber konnte der Tod mangels rechtlicher Handhabe nicht halten, weil er im übertragenen Sinne ein Bock ohne Fehler, das heißt ein Mensch ohne Sünde war. Johannes 8, 46, Hebräer 4, 15. Die herausragende und die einzigartige Bedeutung des Kreuzestodes Jesu ergibt sich deshalb nicht aus der Tatsache, dass dort jemand am Kreuz für andere starb, so lobenswert das schon alleine ist, sondern wer es war, der sein Leben für andere hingab. Nicht ein Mensch war es, noch nicht einmal ein heiliger Mensch, der sein Leben für andere gab. Und hier verweisen wir auf Markus 15, 39, Matthäus 16, 16. Sondern Gott selbst war es, der in Gestalt seines Sohnes den Menschen mit sich versöhnte, sich den Folgen der Sünde auslieferte und sie so von innen heraus überwunden hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. 2. Korinther 5, Vers 19. Das ist es, was der römische Hauptmann noch unter dem Kreuz bezeugt. Hier starb nicht ein Mensch, hier starb Gottes Sohn. Markus 15, 39. Und weil es Gott selbst im Sohn war, der die Sünde in den Tod gegeben hat, stirbt der Tod und es siegt das Leben. In der Denkschrift der EKD heißt es, in seiner nicht von uns ablassenden Liebe verwickelt er sich in dieses Unheil. Nicht um mit uns im Unheil unterzugehen und damit das Gerücht vom Todes zu bestätigen, sondern um die Situation des Unheils gewissermaßen von innen her aufzubrechen. Er setzt sich dem Gericht aus, das uns eigentlich treffen müsste. Er stirbt den Tod, den wir sterben müssten. Und weil Gott das alles in der Gestalt seines Sohnes erleidet, kann es nicht beim Gericht und nicht beim alles besiegelnden Tod bleiben, folgt dem unerbitterlichen Nein, das helle, befreiende Ja, folgt dem Tod das Leben in der versöhnten, durch nichts mehr zu zerstörenden Gemeinschaft mit Gott. Betrachten wir einen letzten Aspekt, bevor wir zum Ende kommen. Mit all dem erfüllt Jesus eine weitere Voraussage des Alten Testamentes. Mit seinem Sühnetod be- und vollendet Christus den Bund zwischen Gott und Mensch am Sinai und stiftet gleichzeitig den in Jeremia 31, Vers 31 folgende angekündigten und sehnsüchtig erwarteten neuen Bund, auf den in Matthäus 26 und den entsprechenden Parallelstellen Bezug genommen wird. Und er selbst wird Mittler dieses neuen Bundes. Hebräer 8, 6, 9, 15 und 12, 24. Christus löst nicht nur das Problem der Trennung und versöhnt den Menschen mit Gott, sondern stellt das Leben des Menschen auf eine völlig neue Basis. Der erste Bund Gottes, und damit ist der Bund gemeint, den Gott mit dem Volk Israel am Horeb schloss, war ein zweiseitiger Bund. Ein zweiseitiger Vertrag mit Vertragsbedingungen, angelehnt an einen klassischen Vasallenvertrag des Altertums. Gott verpflichtete sich, das Volk Israel als sein eigenes Volk anzunehmen, es zu führen, zu schützen und zu segnen. Im Gegenzug verpflichtete sich das Volk Israel zur Treue und zum Gehorsam gegenüber seinen Geh- und Verboten. Dieser erste Bund wurde durch ein Opfer in Kraft gesetzt und somit durch Blut eingeweiht. 2. Mose 24, 3 folgende und Hebräer 9, 19 folgende. Diesen Bund beendete Christus, indem er ihn erfüllte. Das heißt, stellvertretend für das schuldig gewordene Volk die Todesstrafe und den Fluch des Gesetzes, also der Bundesvereinbarungen, auf sich nahm. Matthäus 5, 17. Damit ist das Volk dem Gesetz gestorben, wie Paulus es formuliert in Römer 7, Vers 6 und Galater 2, 19. Es ist tot für das Gesetz, der Bund ist beendet. Die Sünde und der Tod, damit aber auch die legitime Rechtsforderung Gottes, haben ihren Anspruch auf den Menschen verloren. Doch Christus beendete mit seinem Tod nicht nur den alten Bund, sondern stiftete einen neuen, viel besseren Bund. Und zwar durch sein Blut, das heißt durch die Hingabe seines Lebens. Matthäus 26, 28 und Parallelstellen. Dieser neue Bund, der vom Propheten Jeremia in Jeremia 31, 31 folgende angekündigt wurde, und der so sehnsüchtig erwartet wurde, ist kein zweiseitiger Bund mehr mit Verpflichtungen auf beiden Seiten, sondern ein einseitiger Bund. Gott stellt sich bedingungslos zum Menschen und verpflichtet sich, ihn anzunehmen, zu heiligen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und zwar bedingungslos und unabhängig von der Erfüllung von Geh- oder Verboten. Hebräer 8, 9-12. War es im alten Bund noch dem Gerechten vorbehalten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, so steht seit dem Tod Jesu dieser Weg allen Begnadigten offen. Im Psalm 24, Vers 3-5 lesen wir, stellvertretend für den alten Bund, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist Gesetz. Paulus beschreibt dagegen den neuen Bund in Römer 5, 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Der Tod Jesu ist damit nicht nur auf die Vergangenheit, das heißt auf die zurückliegenden Sünden, ausgerichtet, sondern vor allem auf die Zukunft. Der Schreiber des Hebräerbriefs formuliert es in Kapitel 9, Vers 15 so: Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Wie kann das Fazit lauten? Das Fazit lautet: Wir sind versöhnt. Christus hat die Sühne, das heißt die Versöhnung, nicht die Genugtuung, vollzogen und den Menschen mit Gott versöhnt, indem er sich mit ihm eins gemacht, seine Sünde getragen und ihn selbst in die Gegenwart Gottes zurückgebracht hat. Römer 1, 16 und 3, 30, Galater 3, 28, 1. Johannes 2, Vers 2. Das alles geschah, noch ehe wir überhaupt geboren waren oder nach ihm gefragt haben. Römer 5, 8. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, ohne die Versöhnung von irgendwelchen Voraussetzungen abhängig zu machen. Im griechischen Grundtext von 2. Korinther 5, 19 wie in Kolosser 1, 20 steht versöhnt in der grammatikalischen Form eines Partizip aorist. Das heißt, gemeint ist eine in der Vergangenheit liegende, abgeschlossene, einmalige Handlung. Das bedeutet, die Versöhnung ist vollendet. Und so lesen wir es auch in Johannes 19, 30 und Römer 5, 10 und 11. Weder kann noch muss der Mensch sie in die Wege leiten oder herbeiführen. Deshalb kennt das Neue Testament Sühne nur als vollbrachtes und vollendetes Sterben Jesu am Kreuz. Wenn Jesus am Kreuz spricht, es ist vollbracht, Johannes 19, Vers 30, dann meint er damit nicht nur das Opfer, sondern auch die damit erreichte Versöhnung des Menschen mit Gott. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens, schreibt Paulus in Römer 5, Vers 18. Und noch einmal die Denkschrift der EKD. Wer glaubt, fängt nicht erst an, sich mit sich selbst, anderen und Gott zu versöhnen. Vielmehr fällt es ihm in hellen Augenblicken wie Schuppen von den Augen, dass er schon mit Gott versöhnt ist. Für diejenigen, die zu ihm gehören, die sich versöhnen lassen, gilt nach 2. Korinther 5, 21 eben das, was wir auch in Römer 6, Vers 8 bis 11 finden. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Versöhnung ist ein Geschenk, an dem wir nicht mitbezahlt haben und das wir nur annehmen oder ablehnen können. Anders als der Begriff Versöhnte in 1. Korinther 5, 19 steht die anschließende Einladung, lasst euch versöhnen mit Gott, 2. Korinther 5, 20, im Imperativ aorist passiv. Lädt also den versöhnten Menschen zu einer einmaligen, abgeschlossenen Zulassung und Bejahung dessen ein, was Christus längst für ihn vollbracht hat. Wagen wir uns an den Versuch einer Zusammenfassung des zweiten Teils. Schon der auferstandene Christus selbst machte seinen Jüngern die Bedeutung seines Todes anhand der Schriften des Alten Testaments deutlich. Insbesondere bezog er sich dabei auf 3. Mose 16 und die Schilderungen des großen Versöhnungstages. Der große Versöhnungstag war der Höhepunkt des Opferjahres. Aber eigentlich waren es nicht die Israeliten, die Gott ein Opfer brachten, sondern Gott selbst stiftete diesen Ritus, um Vergebung der Sünden zu ermöglichen. Nicht der Mensch ist es, der seinem Gott aus dem Bestand seines Vermögens ein Opfer bringt, um ihn versöhnlich zu stimmen, seinen Zorn zu besänftigen oder zu einem gnädigen Umgang mit ihm zu bewegen, sondern Gott selbst war es, der aus Liebe zu seinem Volk ihm die Möglichkeit gegeben hat, seine Schuld loszuwerden. Diese Liebe Gottes war Ursache des Opfers und nicht dessen Folge. An diesem Versöhnungstag wurden zwei Tiere getötet. Zum einen der Bock für Azazel, zum anderen der Bock, dessen Blut ins Heiligtum gebracht wurde. Zentrales Element war die Handauflegung. Durch die Handauflegung wurden zunächst die Sünden des Volkes auf den Bock für Azazel übertragen, der dann in die Wüste geschickt wurde, um dort zu sterben. Dann wurden die Menschen selbst, ihre Identität, auf den zweiten Bock übertragen. Ihr Leben wurde auf diesen Bock übertragen und dieser wurde geschlachtet und sein Blut wurde ins Heiligtum gebracht, an die Stelle, an der Gott und Mensch sich begegneten. Hier steht das Blut sinnbildlich für das Leben. Das heißt, das Leben des Menschen wurde durch den Tod hindurch ins Heiligtum gebracht. Nur dass dieser Tod nicht vom Menschen zu erdulden war, sondern stellvertretend von dem Bock erlitten wurde. Was die Handlungen am großen Versöhnungstag deutlich machen, ist, dass Gott seine Haltung zur Sünde von Anfang an nicht geändert hat. Sünde ist und bleibt eine furchtbare, leben- und liebenzerstörende Kraft und Wirklichkeit, die der Versöhnung im Weg steht und deshalb muss sie verurteilt und gerichtet werden. Aber das Nein Gottes richtet sich nur gegen die Sünde und nicht gegen den Sünder. Beide Böcke sind wichtig, der erste, um die Verurteilung der Sünde und das Hinausschaffen aus dem Lager deutlich zu machen. Der zweite Bock, um deutlich zu machen, dass auch das Leben in die Gegenwart Gottes zurückkehrt. Wer beim ersten Block stehen bleibt, wer bei Karfreitag verweilt, der hat noch nichts gewonnen. Erst wer über den zweiten Bock mit seinem Leben in die Gegenwart Gottes kommt, und das heißt im neuen testamentlichen Sinne, wo auch die Auferstehung geschieht, da wird Versöhnung vollständig. Deshalb ist der Tod Jesu nur von der Auferstehung her recht zu verstehen. Das Geheimnis der Versöhnung zwischen Gott und Mensch liegt in den zwei Worten in ihm. Christus hat seine Hand auf diese Welt gelegt, hat sich mit ihr identifiziert, hat sich mit ihr eins gemacht und sein Leben in den Tod gegeben, ist aber aufgrund seiner Sündlosigkeit wieder aus dem Tod auferstanden. Und durch die Identifikation mit ihm gilt, was er erwirkt hat für uns. So sind wir gestorben für die Sünde und leben nun Gott und sind versöhnt mit dem Vater. Diese Versöhnung ist Grundlage und Basis für den neuen Bund, der in Jeremia 31 angekündigt war und den Jesus vollzogen hat. Nicht mehr aus der Rechtschaffenheit der Lebensführung leitet sich nun ab, dass der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben kann, wie es noch im Alten Testament der Fall war, sondern sein Leben und seine Beziehung zu Gott fußen allein auf der Gnade und Barmherzigkeit Gottes und der Rechtfertigung, die im Glauben in Anspruch genommen wird. Jesus ist der Mittler dieses neuen Bundes, ein einseitiger Bund, ein bedingungsloser Bund. Und diese Einseitigkeit und Bedingungslosigkeit sind es, die den Menschen die Gewissheit geben, nicht mehr verloren gehen zu können. Damit sind wir nun auch in der Lage, eine Antwort zu geben auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Er musste sterben, damit die Versöhnung zwischen Gott und Mensch erfolgen konnte. Er ist gestorben, er hat die Versöhnung vollzogen, er ist auferstanden und er hat alle, die an ihn glauben, in seinen Tod und seine Auferstehung mit hineingenommen. Und weil er lebt, dürfen auch wir leben. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Wer sich mit dem ganzen Thema nochmal etwas gründlicher auseinandersetzen oder das eine oder andere auch nochmal nachlesen möchte, der findet das Skript zu diesem Vortrag auf meiner Homepage unter www.glaube-und-gemeinde.de unter dem Button Downloads. Für private Zwecke darf das Skript gerne verwendet und heruntergeladen werden. Dazu ergänzend ist jeder natürlich herzlich eingeladen, sich die Dokumente auf meiner Homepage anzuschauen oder das eine oder andere Dokument oder aber eine Predigt herunterzuladen. Viel Spaß damit!